Deutschlandfunk. Freistil.
Ich bin im Alltag sehr wütend über verschiedene Autofahrer, wenn ich auf den Autobahnen unterwegs bin. Da kann ich also sehr, sehr böse und sehr laut werden. Aber es hört ja im Auto keiner, da geht das ja.
Was macht mich im Alltag wütend?
Mir fällt nichts ein irgendwie.
Das macht mich sehr wütend. Auch die Baustellen. Ich habe das Gefühl, im Moment gibt es nur noch Baustellen. Da fährt man 3 Kilometer, dann kommt die nächste Baustelle.
Es gibt massenweise Sachen, die mich wütend machen. Wenn mir die Vorfahrt beim Autofahren genommen wird, wenn ich mich einer Verschwörung ausgeliefert fühle, weil ich von einer roten Ampel zur nächsten roten Ampel fahre.
Am meisten macht mich Politik wütend irgendwie. Ist das auch was?
Da sage ich Scheiße, Arschloch, Führerschein gewonnen, Lotto gewonnen oder was. Und solche Sachen kommen dann da raus. Ich glaube, das geht jedem so. Jeder sagt dann solche Sachen.
Da habe ich echt Probleme, weil ich habe keine Wut mehr. Also ich kann mich noch mal erregen, wenn es um politische Dinge geht zum Beispiel. Da bin ich immer noch mit dabei. Aber im Zusammenhang mit Menschen habe ich das nicht mehr.
Also wie oft ich im Auto Arschloch sage, ich habe im Grunde genommen eine sehr gute Kinderstube. Ich mache das öffentlich nicht so oft, aber im Auto sage ich das sehr oft.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch weg. Der Moment, ich überhaupt bekomme, wo ich dir in die Fresse haue.
Was? Wut.
Diesmal schlage ich in die Fresse, darauf hast du dich verlassen, du.
Mach zu.
Über ein explosives Gefühl. Ein Feature von Sabine Fringes.
Dann mach doch deinen Scheiß!
Die Wut gegen die Mitmenschen braucht man sich auch nicht sorgen, weil sie ja die meiste Zeit lästig sind. Wenn man im Kaffeehaus ist und es ist sehr angenehm, muss man am Ende zäunen und im Grunde hat man dadurch schon eine gewisse Wut. Nicht? Warum eigentlich? Und wenn man über die Straßen geht, kommt ein Auto und man hat eine Wut. Nicht? Warum kommt ausgerechnet, wenn ich jetzt drüber gehe, das Auto? Auch um die Wut brauchen Sie sich auch nicht sagen. Die kommt.
Sagte der österreichische Schriftsteller Thomas Bernhardt in einem Interview.
Ich wohne so ein bisschen am Waldrand und da ist so eine kleine Hundekarawane. Also Herrchen mit ihren Hunden und die haben die nicht im Griff. Das heißt, die Hunde kacken überall hin und die Leute machen es nicht weg. Ist vielleicht in der Stadt ein bisschen anders. Da sieht man öfter mal Leute mit diesen Beuteln rumlaufen und da fällt es auch direkt auf, wenn da ein Hund hinkackt und das Herrchen macht es nicht gleich weg. Aber bei mir, ich wohne ein bisschen auf dem Lande und da ist das nicht so ausgeprägt und die kacken da überall hin und das macht mich wütend. Einige tun so, oh, das habe ich gar nicht gesehen. Und dann, ich habe auch schon Fähnchen hingestellt und aller möglichen Dinge und kommen dann plötzlich, und was ist, wollen sie das nicht wegmachen? Nö, wieso? Das ist so Natur, das ist so wie auf dem Rasen. Ja, aber da laufen auch Kinder, da laufen Leute rum und die treten da rein. Nö. Also die Leute tun so, als ging sie das nichts an. Das ist doch Wald hier, das ist doch Natur, da kann er doch hinkacken. Und da habe ich gesagt, wenn ich jetzt komme und kacke Ihnen in den Garten, was sagen Sie dazu? Ach, so können Sie das doch nicht sagen. Was reden Sie denn? Ich rede gar nicht mit Ihnen. Weg. Genau einen solchen Satz hatte ich in meinem letzten Bühnenprogramm, wie ich diese Hundebesitzer dann anschreie. Moment mal, warten Sie mal. Ey, du Arschloch, nimm gefälligst einen scheiß Köter an die Leine und die Tretmine, die er hinterlassen hat, die kannst du ihm auch gleich wieder hinten reinstecken.
Ein Interview mit Hans-Joachim Heist im Kölner Gloria-Theater. Heist ist derzeit einer der berühmtesten Wüteriche der Kabarettszene. In der Rolle des Cholerikers Gernot Hassknecht tritt er regelmäßig in der ZDF-Heute-Show auf und nimmt sich auch auf der Bühne Raum für die Wut.
Das ist ein wunderbarer Satz. Und den habe ich tatsächlich auch schon Leuten gesagt. Die haben da erstaunlicherweise nicht böse drauf. Die Leute waren da so erschrocken, dass die mich groß angeguckt haben und ihren Hund genommen haben und abgedampft sind.
Sätze wie diese sitzen. Sätze wie diese sind eine Wohltat für all jene Naturen, die eher implodieren als explodieren, während das Herz schneller pocht, der Blutdruck steigt und sich Hitze im Körper ausbreitet.
Demokratie ist gottverdammt langweilig und anstrengend. Diskutieren, Kompromisse eingehen,
gemeinsame Lösungen finden. Ich könnte das nicht. Nach 5 Minuten Diskussion in irgendeinem Ortsverband, irgendeiner Partei, wäre ich drogensüchtig und gewalttätig.
Seit 2009 tritt Hans-Joachim Heist regelmäßig als Gernot Hassknecht auf. Seine Wutausbrüche sind Kult. Und nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Netz und auf der Kabarettbühne beliebt. Sein Programm erreicht sowohl Jugendliche wie Erwachsene jeder Altersstufe.
Es gibt sehr viele Fragen, wie machen Sie das, ohne heiser zu werden? Wie kann ich auch so wütend werden? Was muss ich machen? Können Sie mir einen Tipp geben? Und dann sage ich ganz einfach, Stimme trainieren, Atemübungen machen, jeden Tag eine halbe Stunde in den Wald gehen, Bäume anschreien und Vögel oder sonstiges Getier, was da rumläuft, anschreien. Ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber die Leute sagen, Dankeschön, ich probier's mal aus.
Du bist ja wahnsinnig, Mensch. Hier muss man nicht mehr die Fresse, die muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist.
Wer wütet, versucht sich gegen ein Unrecht zu wehren.
Pass mal auf, du, ich mache Wirbel in Amerika, pass mal auf, du.
Wer wütet, fühlt sich im Recht.
Ich sage noch nicht zu Ende, dumme Sau.
Wut fasziniert.
Du so ein Arschloch!
Ein Klassiker ist etwa Klaus Kinskis bald 40 Jahre alter Ausraster am Filmset im peruanischen Dschungel.
Ey, Lucky, so ein Arschloch ist verantwortlich für deine Produktion? Komm, leck mich doch am Arsch, Mensch! Hier, wir drehen einen Film! Und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, du Idiot!
Und zu den Hits zählt auch der Ausbruch von Fußballtrainer Giovanni Trapattoni aus dem Jahr 1998.
Ein Gegenspieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Strunz ist 2 Jahre hier ausgespielt, sein Spiel ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz? Muss er respektieren die anderen Kollegen, aber viel nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Haben keine Mut an Worten, weil ich weiß, was denken über diese Spieler. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich habe immer die Schuld.
Ich habe fertig. Sein Anfall brachte Trapattoni so große Sympathien ein, dass er mit seinem Spruch wie eine Flasche leer sogar für ein Sprudlersystem Werbung machen konnte.
Gehen Sie runter von solchen Vorstellungen, die nicht in unsere Landschaft passen.
Und zu den großen Cholerikerlegenden in der Politik zählt Herbert Wehner.
Ich sage die Wahrheit und wenn ich mich irre, sage ich das auch. Aber Sie sind Leute, die können nur andere mit Füßen treten. Das kriegen Sie nicht fertig. Das kriegen Sie nicht fertig. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer.
Herr Abgeordneter Wehner, dieser Ausdruck ist nicht parlamentarisch.
Das gibt eine sogenannte spontane Wut, was einen dazu veranlasst, jetzt wütend zu werden, ganz laut zu werden. Und dann gibt es Wut, die man in sich hinein frisst ständig. Und die kommt dann irgendwann mal unkontrolliert raus. Und dann kriegt es vielleicht auch mal jemand ab, der nichts dafür kann.
Und dann gibt es noch den kalkuliert eingesetzten Zorn. Ist Wut wieder in? AfD-Politiker Marc Jongen will, wie er sagt, das Erregungsniveau erhöhen. In Bremen gibt es eine Partei namens Bürger in Wut. Wutbürger war Wort des Jahres 2010. Und der Präsident der Vereinigten Staaten teilt via Twitter ein Video, in dem er einen Mann schlägt, dem man ein Schild des Senders CNN angesteckt hat.
Ich habe das Gefühl, dass es mehr wütende Leute gibt. Die Wut wird natürlich nicht so rausgelassen, dass jeder weiß, ich war jetzt wütend, sondern die Wut wird in den sozialen Medien rausgelassen, anonym. Und das ist das große Problem. Also in einer anonymen Masse oder in den sozialen Medien Wut rauszulassen, das ist im Moment angesagt und das machen sehr, sehr viele. Und das ist in der Tat mehr geworden.
Du Nutte, geh sterben.
Nach Nutte kommt ein Komma, du Wichser.
Blöde Schlampe.
Halt's Maul, du Opfer.
Du blöde Schlampe, Sprüche klauen kann hier jeder.
Tatsächlich fällt Aggression im anonymen Raum leichter. Die israelischen Wissenschaftler Noam Lapidot-Leffler und Asi Barak ließen in einem Experiment Menschen im Internet über ein streitbares Thema miteinander diskutieren. Während die eine Gruppe der Versuchsteilnehmer einander nur schrieben, war bei der anderen Gruppe eine Webcam dazwischen geschaltet, sodass die Teilnehmer Augenkontakt hatten. Bei denjenigen, welche die Reaktionen des Gegenübers wahrnehmen konnten, war der Umgangston viel freundlicher und friedlicher. Es gab weniger Bedrohungen und Beleidigungen.
Das Positive an Wutausbrüchen und an Wut selbst empfinde ich, dass wenn man das alles, was einem wütend macht, in sich hineinfrisst, platzt man irgendwann mal. Das muss raus, also es ist wie ein reinigendes Gewitter. Wut rauslassen ist natürlich auch eine Sache von einem Gegenüber. Wenn der nämlich die gleiche Wut hat und die auch rauslässt, dann ist es ein gegenseitiges Anschreien. Da ist man also so auf 180, dass einem auch dann in diesen Situationen die Gegenargumente überhaupt auch nicht mehr interessieren.
Der Umgang mit der Wut will gekonnt sein. Während die einen Probleme haben, ihre Wut zu kontrollieren und im Zaum zu halten, fällt es anderen schwer, sich ihre Wut einzugestehen oder sie überhaupt wahrzunehmen. Und dann gibt es jene Naturen, die glauben, sie selbst hätten überhaupt kein Problem mit der Wut. Das Problem läge allein bei ihren Mitmenschen, an denen sie ihren Zorn ungefiltert auslassen.
Wir werden alle in der Kindheit sozialisiert von dieser Familie oder dieser Gemeinschaft, in die wir hineingeboren werden. Die Klasse, das Dorf und in der Stadt, in welcher Region wir geboren sind. Und diese Prägungen legen die Basis für unseren Überlebensstil. Das wird dann unser Charakterstil.
Theodor Itten, der in St. Gallen praktizierende Psychologe, führte eine Studie mit mehreren hundert Schweizern durch. Seine Umfrage ergab, immerhin ein Viertel der Befragten bezeichnete sich selbst als jähzornig. Und 22% erlebten sich als Opfer von Menschen, die die Kontrolle verlieren und ausrasten.
Also Menschen, die zum Beispiel einen cholerischen Vater haben oder auch eine cholerische Mutter, die lernen als kleine Kinder, dass das eine Art und Weise ist, wie Wut oder Zorn ausgelebt werden kann. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich werde auch cholerisch, ich lerne das. Bei mir zum Beispiel war das so. Also wenn die das so machen, kann ich auch mal herumschreien oder mal was wegwerfen. Die zweite Version ist, dass ich depressiv und traurig werde, melancholisch. Oder phlegmatisch. Und das Nichtstun ist ein Versuch, ja nicht so zu werden wie zum Beispiel der Vater.
Der Therapeut hat als Kind Wut am eigenen Leib erfahren. Als der Vierjährige sich beim Spiel verbotenerweise in der Scheune seines Onkels versteckte, rastete dieser aus.
Und als ich rausgerannt bin, hat er das gesehen. Und dann hat er mir eine Heugabel nachgeworfen, aus dem Affekt. Und ich konnte noch hinten mich runterducken. Das war so ein großer Schock. Und dann, als ich zurückgeschaut habe, weil wir geschrien haben, wir Kinder, haben wir gesehen, wie andere Erwachsene aus der Stube herausgekommen sind und ihn gefasst haben und in die Wohnung hineingebracht haben. Und später wurde mir dann schon gesagt, ich sei schuld, dass das passiert ist, weil ich hätte ihn ja provoziert und nicht ernst genommen. Und das war schon ein bisschen ein Durcheinander in mir, dass ich schuld sein soll für eine Affekthandlung eines Erwachsenen, die mich auch hätte schwer verletzen können. Das hat mich auch geprägt, weil ich dann später nicht Heugabeln herumgeschossen habe, aber manchmal auch etwas habe fallen lassen. Bei mir sind manchmal LPs herumgeflogen oder Bücher oder so. Kann ich Musik machen? Freundin sagt ja. Was möchtest du hören? Ich möchte gerne Klassik. Sie sagt, ja, ist in Ordnung. Dann lege ich Dvorak. Muss es Dvorak sein? Nehme ich vielleicht Mozart. Ja, schon wieder Mozart. Und dann kann es ein bisschen leiser machen. Nein, ist schon gut, Mozart. Und plötzlich merke ich, hey, das geht nicht mehr, oder? Ich will jetzt meine Musik hören. Und dann am Schluss habe ich diese LP, also die, mit der Hülle, das Fenster war offen, habe ich dann rausgeschmissen. Ja. Das war Ruhe. Das ist ja diese Ruheproduktion auch. Ne? Diese Selbstgerechtigkeit. Heute könnte ich jedenfalls anders damit umgehen. Da würde ich sagen, gehst du vielleicht in ein anderes Zimmer oder ich höre es mit dem Kopfhörer. Was mir geholfen hat, ist sicher Liebeserfahrungen außerhalb von zu Hause, in Beziehungen mit anderen Menschen, die andere Regularien hatte, andere Strukturen, andere Gesetze sozusagen von zu Hause aus. Dann hat mir geholfen meine erste Psychotherapie, sehr, sehr wichtige Erfahrung. Also ich habe gelernt, meine Wutgefühle zuzulassen, auch Ärger zuzulassen und nicht einfach der liebe Sichsi, oder der tolerant ist, alles schlucken kann.
Wut, das kann man ganz klar sagen, entsteht in den Köpfen. Wir meinen zwar, dass die Wut ausgelöst wird durch die andere Person, aber in der Tat ist die andere Person wirklich nur der Auslöser. Die Wut entsteht dann durch unser Denken. Also zum Beispiel, jemand kommt zu spät und der Kopf sagt uns, dass wir das rücksichtslos finden, dass der andere egoistisch ist oder hat Urteile gegen uns selber im Kopf, dass wir es vielleicht nicht wert sind, dass jemand pünktlich ist und uns gering schätzt. Und dann entsteht Wut. Und Wut ist sozusagen wie die Ölanzeige im Auto. Also wenn wir diesen Alarmknopf sozusagen wahrnehmen, dann ist es wichtig, nach innen zu gehen und zu schauen, was hinter der Wut für Gefühle liegen. Da finden wir dann meist so etwas wie Ohnmacht, wie Angst, wie Traurigkeit. Und das sind wertvolle Gefühle, weil die leiten uns zu unerfüllten Bedürfnissen, die wir haben. Und diese unerfüllten Bedürfnisse, um die können wir uns dann kümmern.
Beate Waltrup. Die Kommunikationstrainerin aus Köln gibt seit vielen Jahren Fortbildungen in gewaltfreier Kommunikation.
Wenn die Menschen gewaltfreie Kommunikation hören, dann stutzen sie manchmal etwas, obwohl das Modell inzwischen sehr bekannt ist. Weil unter Gewalt stellt man sich dann meist sowas vor, dass geschlagen wird oder gebrüllt wird. Aber nach Rosenberg fängt die Gewalt sehr viel früher an. Also wir verurteilen, wir beurteilen andere Menschen, wir haben Erwartungen, wir stellen Forderungen. Also schon in dem Bereich würde Rosenberg Gewalt ansiedeln.
Was bewegt Menschen, Gewalt auszuüben? Dieser Frage ging der amerikanische Psychologe Marshall B. Rosenberg nach. Ausgelöst durch Gewalterlebnisse wie Rassendiskriminierung und Antisemitismus, die er als Kind jüdischer Eltern im Detroit der 1930er und 40er selbst erlebt hatte, entwickelte Rosenberg die Methode der gewaltfreien Kommunikation. Sie geht davon aus, dass unerfüllte Bedürfnisse die Ursache aller Handlungen und Gefühle sind.
Jetzt hast du gesagt, du hast Wut gekriegt. Wut ist ja immer ein Zeichen davon, dass wir in den Kopf gegangen sind, ne, uns irgendeine Geschichte über den anderen erzählt haben. Jetzt lass doch mal raus, was hast du gedacht? Was waren deine Gedanken, die dir im Kopf rumgeisterten, die dich so wütend gemacht haben?
Ich habe gedacht, was für ein Arschloch. Ich habe hier meine berufliche Existenz hängt hier dran und der ist nicht mehr in der Lage, mit mir darüber zu reden.
Gut. So, dann komm mal aufs Gefühl. Und wenn du so Wut fühlst, wo fühlst du die?
Ja, ich merke direkt, wie mein Kreislauf hochgeht, wie ich einfach auch einen roten Kopf kriege, ohne dass ich aus der Haut fahre. Ich merke einfach, da ist Druck im Kessel.
Ja, richtig Druck kommt auf, ne? So hast du die Wut wahrgenommen.
Im Seminarraum eines Hotels in der Kölner Innenstadt. Hier trifft sich in regelmäßigen Abständen eine Arbeitsgruppe der Kommunikationstrainerin Beate Waltrup. Die Teilnehmer aus verschiedenen Berufsgruppen haben bereits einen Einführungskurs in gewaltfreier Kommunikation bei ihr besucht und nutzen das Angebot zur Vertiefung.
Und jetzt nochmal die Frage, gibt es unter dem Gefühl von Wut noch was anderes? Wenn du da ein bisschen forscht, wirst du vielleicht noch was anderes finden. Also ich unterstütze dich auch gerne, weil ich meine schon was wahrgenommen zu haben. Ich mache dir mal ein Angebot und du kannst mal gucken. Gab es auch sowas wie Ohnmacht?
Ja, auf alle Fälle Ohnmacht, Hilflosigkeit.
Ganz genau. Ja. Und das ist etwas, was oft passiert, weil Ohnmacht ist ein Gefühl, was wir gar nicht gerne haben. Also da fühlt sich die Wut irgendwie besser an, als so hilflos dazustehen. Ja. Wie fühlt sich Hilflosigkeit an, wenn du die nochmal fühlst?
Ja, das ist eine große Leere. Einfach dann, die Systeme fahren direkt runter.
Ja, danke schön. Dann haben wir das gemacht, was wir so selbstempathische Vorklärung nennen. Also bevor wir sozusagen in einen Dialog gehen. Und jetzt könnten wir einfach mal üben, diese Sequenz zu adressieren, also an die andere Person. Wir wissen ja, der erste Schritt für einen guten Dialog ist ja immer, dass wir dahin kommen, dass wir wirklich die Beobachtung sauber formulieren, ohne Bewertung. Was hat dich so am meisten gestört und wie könntest du das ganz neutral ausdrücken?
Es war kein Dialog.
Okay, wir machen mal das ganze Programm durch, ob wir in der Realität hinterher beim echten Dialog alle Punkte ansprechen, das obliegt sozusagen einer späteren Entscheidung. Was könntest du ihm für ein Gefühl benennen, was vielleicht auch dir angemessen erscheint, das zu kommunizieren? Weil wir müssen natürlich nicht immer jedem alles sozusagen mitteilen.
Ja, schwierig.
Ja.
Herr Schmitz, ich bin total frustriert. Wissen Sie, ich habe hier quasi meine berufliche Existenz in der Garage und ich kann alles in der Garage gebrauchen, nur keine Feuchtigkeit. So. Und die Feuchtigkeit macht die Technik kaputt, die macht die Schallplatten kaputt. Und deswegen liegt mir das so am Herzen, dass wir da einfach auch nochmal drüber reden und auch für die Zukunft vielleicht einfach ein besseres Krisenmanagement dahin kriegen. Ne?
Also da war schon die Bitte, ne?
Ja.
Ja.
Was hier für die Sendung gerafft wiedergegeben wird, war ein Prozess von einer halben Stunde, in dem sowohl den Bedürfnissen der einen Partei als auch den vermutlichen Bedürfnissen der Gegenpartei auf den Grund gegangen wird, um dann zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.
Viele Menschen haben in der Tat in frühen Jahren gelernt, dass Wut und Ärger nicht angemessen sind und dass sie vielleicht sogar mit Liebesentzug bestraft wurden, wenn sie das gezeigt haben. Und da ist es wirklich wichtig, das auch wieder zu entdecken. Aber dann nicht dabei stehen zu bleiben, sondern handlungsfähig zu werden und zu gucken, welches dringende Bedürfnis da von unten anklopft. Da gibt's aus der Achtsamkeitspraxis diese wunderbare Empfehlung, erstmal zu Ali, atmen, lächeln, innehalten. Und dann kommt in der Tat ein Prozess der Selbstempathie, der ganz wichtig ist. Also ich behaupte sowieso, dass der Zauber der gewaltfreien Kommunikation wirklich die Selbstempathie ist, mitzubekommen, was da in mir los ist. Und da brauche ich in der Tat einen kleinen Moment Zeit für. Und das kann auch mal einen Tag oder auch eine Woche dauern.
Wenn die Wut nicht beherrscht wird, dann kann sie in Hass, Aggression und Gewalt umschlagen. Die Gefängnisse sind voll mit Menschen, die mit ihrer Wut nicht umzugehen gelernt haben. Theodor Itten hat einige Gewaltbereite in seiner Therapie begleitet, darunter auch Rocker und Hooligans.
Interessant war, wenn zum Beispiel Hooligans, die sehr aktiv sind, haben ja auch eine spezielle Beziehung zu bestimmten Polizisten. Also was Vertrauliches, weil sie ja öfters gelitten haben, keinen Vater zu haben oder einen Vater, der sie verprügelt oder der sie zu einem Krieger machen will oder der sie immer minderwertig, auf einer minderwertigen Phase oder Stufe hält. Und das sind die Auslöser oder die Grundmotivation, dann in dieser Szene zu landen. Dann sind viele, nicht alle, aber viele in einer bestimmten sozialen Schicht aufgewachsen, Arbeiterkinder, weniger bemittelt finanziell, mussten eng durch, haben manchmal vielleicht auch knapp Essen gehabt, so weiter. Auch in der Schweiz gibt es viele Arme, 350.000 bis 400.000 Menschen leben in der Armut. Bei 8 Millionen finde ich das immer noch viel. Die kamen dann und die haben das geschätzt, weil sie selber schockiert sind manchmal. Sie nennen das, einer hat es genannt, ich falle durch. Also der weiß dann nicht mehr, was er gemacht hat für die letzten 7 oder 10 Sekunden. Es geht manchmal ja sehr schnell, diese heftigen Schlägereien. Und das ist auch gefährlich, weil sie dann wirklich an der Grenze ist, jemanden zu töten. Einer musste manchmal von 5 oder 6 Freunden oder Hooligan-Freunden gehalten werden, dass er nicht einen Polizist herunterschlägt. Und bei Erwachsenen manchmal. Einer war jetzt da gerade in der Süddeutschen, der gesagt hat, glaube nach 50 Jahren Gefängnis sagt er immer noch, er sei wütend eigentlich auf die Leute, die er schießen musste, weil er hatte eine Pistole gehabt und er hätte sie gewarnt, oder? Die haben nicht auf ihn gehört, hat er sie halt erschossen. Also das ist die andere Seite. Ist doch, ich bin wütend, dass ich dich erschießen musste. Ein Rocker hat mir das auch erzählt, der bei mir in Therapie war, er gesagt, einer hat ihn gepackt, einen anderen Rocker, und hat gesagt, lass los, sonst schlage ich dich runter. Und der hat nicht losgelassen. Und dann, als er am Boden lag, blutend, hat er gesagt, du bist ein Arschloch, ich habe dir gesagt, du sollst mich loslassen. Also diese Wut, nicht gehört zu werden, nicht wahrgenommen zu werden, die passiert auch unter den Hooligans. Ich finde das krass. Ich sage nicht, dass sie das machen sollen, aber ich verstehe diesen Rocker. Und der kam ja dann auch in die Therapie. Und übrigens hat der auch geweint und hat gesagt, ja, Herr Itten, ich weiß noch nicht, ob das der richtige Ort ist für mich, wenn ich anfange zu weinen. Da habe ich gesagt, doch, weil diese Wutgefühle, die sind verbunden mit der Trauer innen. Es ist doch gut, dass sie weinen können.
Ich habe sowas ja erlebt. Ich habe das erlebt, dass ich mitten in einer
absolut brenzlichen Situation, wo ich schon ein paar Leuten Zähne ausgeschlagen hatte und völlig am Durchdrehen war. Und wirklich 30 Leute standen vor mir und ich habe die angeguckt und gesagt, jetzt fallt ihr fallt alle. Und da waren viele Leute bei, die mich kannten und die haben später mit mir gesprochen und gesagt, boah, wir haben gedacht, jetzt geht's richtig zur Sache. Und dann kam da so ein Typ durch die Menge spaziert, der einfach überhaupt keine Angst vor mir hatte. Der ist auf mich zugekommen, hat mich angelächelt, mir die Hand auf die Schulter gesagt und nur entspann dich mal wieder. Und das ist es immer wieder, wenn wir anderen Menschen begegnen, die in ihrer Wut sind, dann müssen wir uns nicht überheben. Wir dürfen ihre Trauer dahinter sehen und damit Mitgefühl haben. Und dann legt sich die Wut meistens.
Dieter Gurkasch, ein muskulöser Mann in Lederjacke. Blonde Locken umrahmen ein offenes Gesicht mit einem wachen, sanften Blick. Gurkasch strahlt so etwas wie Charisma aus. Insgesamt 25 Jahre hat er hinter Gittern verbracht. Drogengeschäfte, Diebstahl, Raubüberfälle und zuletzt auch ein Raubmord gehen auf sein Konto. Da ihn das Wimmern des Opfers störte, sprang der kräftige Mann unter Drogeneinfluss auf den Kopf der bereits am Boden liegenden Kioskbesitzerin.
Wut ist eigentlich immer ein zentraler Punkt in meinem Leben gewesen. Wut ist ja der Wächter der Trauer. Und im Grunde genommen war ich unglaublich traurig und ängstlich und deswegen war ich wütend und aggressiv. Ich war ein sehr, sehr sensibles Kind. Das ging auch gut bis zu meiner Einschulung, nach der ich heulend nach Hause gelaufen bin. Also ich mochte keinesfalls zur Schule gehen, aber meine Eltern mussten sich ja zwingen, mussten mich zwingen und haben sich Sorgen gemacht, dass sie mich verhätschelt hatten und haben sich dann emotional ein Stück weit von mir zurückgezogen. Und ich habe dann versucht, nach ihren erwünschten Anforderungen ein harter Junge zu werden. Bin das immer mehr geworden im Laufe der Jahre in einem harten Kampf gegen mein eigentliches Sein. Und als ich dann immer mehr für dieses Hartsein aber auch bestraft wurde, ist in mir für mich die Erkenntnis entstanden, dass mich mein Umfeld eh nicht lieben will. Und dann habe ich mich entschlossen, sie Respekt und das Fürchten zu lehren. Und da war Wut natürlich ein gutes Werkzeug, um sich in einem Adrenalinzustand zu halten, der es mir ermöglichte, mich überhaupt so zu verhalten, um das zu erreichen, was ich erreichen wollte. Ich habe gedacht, geliebt werde ich eh nicht, also verschaffe ich mir wenigstens Respekt. Dabei bin ich immer unglücklicher geworden, immer trauriger, dadurch immer wütender. Bis es dann nachher gekippt ist, nachdem ich eine Schießerei mit der Polizei hatte, bei der ich tödlich verwundet wurde.
Eine Massage am offenen Herzen brachte ihn ins Leben zurück.
Und als ich aufwachte, war der Zorn weg. Der war einfach verschwunden. Und das war für mich eine katastrophale Situation, weil ich war ja wieder im Gefängnis, in einer extrem stressigen, angespannten Haftsituation und hatte meine Kraftquelle nicht mehr. Und da kam dann das erste Mal die Trauer wieder zum Tragen. Und das ist ein großer Schritt in Richtung Heilung gewesen, weil Trauern halt all diese ganzen unterdrückten Emotionen besänftigen kann und wieder weich machen kann.
Die Liebe seiner heutigen Frau habe Dieter Gurkasch damals geholfen. Sie war es auch, die ihm riet, Yoga zu machen. Mit Hilfe eines Buches über die 5 Tibeter, einer speziellen Folge von 5 Yoga-Übungen, brachte er sich in seiner Zelle selbst Yoga bei.
Und ich habe mich bei meinem Hardcore-Sport schwer an der Leiste verletzt, sodass ich auch heute immer noch humpel deswegen zum Teil. Ich habe halt Zirkeltraining gemacht, wie ein Wahnsinniger. 2-3 Stunden jeden Tag. Dann habe ich mit den Übungen angefangen, weil ich halt auch schwitzsüchtig war und meine Frau mir ja so davon vorgeschwärmt hatte. Also in Schwitzen bin ich dabei nicht gekommen. Aber schon nach wenigen Tagen stellte ich eine unglaubliche Vitalisierung fest. So nach einer Woche oder ein paar Tagen mehr habe ich mich dabei erwischt, wie ich morgens pfeifend zur Dusche gegangen bin, weil ich so gut gelaunt war. Und nach ein paar Wochen hat mich dann wirklich auf dem Hof ein Mitgefangener angesprochen, ich solle ihm noch was von den Drogen verkaufen, die ich nehme. Und als ich ihn fragte, wie er denn darauf käme, meinte er, ey, du grinst seit Wochen den ganzen Tag.
Dieter Gurkasch züchtet in seiner Zelle Sprossen, wird zum Vegetarier, meditiert stundenlang. Und er wird Christ. Im Gebet bittet er um Verzeihung für den Mord an Inge D.
Dieser Transformationsprozess von mir, der ging über mehr als 3 Jahre. Und zuerst habe ich einfach Freunden von mir, die mich fragten, wieso bist du so unglaublich gut drauf in letzter Zeit, habe ich denen erzählt, ich mache diese Übungen und probiere sie aus. In Fuhlsbüttel, ich war da ja noch in der Knasthierarchie ganz weit oben. Naja, ich war halt ein richtiger Gangster. Ne? Ich war aus dem Gefängnis ausgebrochen, hatte eine Revolte mit angezettelt. Eine Schießerei mit der Polizei, war von den Toten wieder auferstanden. Ermittlungen wegen 40 Raubüberfällen, die man mir alle nicht nachweisen konnte und was weiß ich nicht alles. Damit kann man ja Legenden im Knast stricken. Und meine Freunde im Knast waren auch weit oben in der Knasthierarchie. Und dann haben plötzlich ganz viele Leute weit oben in der Knasthierarchie Yoga praktiziert, beziehungsweise die 5 Tibeter. Und bis ich dann offiziell angefangen habe, im Gefängnis Yoga zu unterrichten, bin ich schon im Gefängnis durch die ganze Knasthierarchie weit nach unten durchgerutscht und war ein ESO-Spinner. Aber auf der anderen Seite, Knackis haben gute Instinkte, gute Überlebensinstinkte und merken das, wenn jemand es gut mit ihnen meint. Und insofern waren die meisten Leute einfach froh. Und wer zu einer Yoga-Gruppe kommt, der sucht ja schon mal Entspannung. Und das war dann schon immer der erste Kontaktpunkt.
Ich hatte auch manchmal negative Gefühle und Furcht vor diesen Menschen. Aber je länger, dass ich sie kennenlernte in der Therapie, diejenigen, die kamen aus der Hooligan- oder Rockerszene, einfach wegen diesen Gefühlen vom Jetson, weil die gehört haben, ah, da ist einer, der beschäftigt sich mit diesen heftigen Gefühlen. Die sind ja auch gefährlich für uns. Ich will ja nicht eingebunkert werden andauernd. Dann kamen die und der Weg war zu den Tränen.
Also ist immer die Trauer unter der Hut?
Immer die Trauer.
Theodor Itten. Auch er machte in seiner Praxis die Erfahrung, dass sich Menschen ändern können.
Auf der einen Seite ist die Wut und auf der anderen Seite ist die Trauer. Auf der einen Seite ist Depression, auf der anderen Seite ist Aggression. Ist immer verbunden, mindestens 2 Sachen zur gleichen Zeit mit diesen Gefühlen. Ja, und ich finde, ein Weg, um in Kontakt zu kommen, ist mit der Trauer.
Nach seiner Entlassung im Jahr 2011 macht Gurkash eine Yogalehrerausbildung, schreibt ein Buch über sein Leben und gründet gemeinsam mit anderen einen Verein, der Yoga und Meditation ins Gefängnis bringt. Er glaubt, wenn er selbst es schaffen konnte, können andere das auch.
Es gibt eine schöne Geschichte von einem Mann, dessen Urvertrauen dahingehend dann gebrochen wurde, weil sein Vater hat etwa 100 Mal im Tag geflucht. Gott verdammt, oder? Gott verdamme mich. Und eines Tages hat seine Mutter ihren Vater gefragt, ob er den Sohn waschen könnte. Der hat das ja selten gemacht, also hat er keine Gefühle in der Hand, wie heftig die Bürste am Rücken sein sollte oder müsste beim Bub. Und früher hat man ja noch mit Bürsten den Rücken geschrubbt. Und dann hat der Bub gesagt, hätte er gedacht, es tut weh, aber weil der Vater so oft Gott verdamme sagt, das sage ich auch. Weil dann bin ich ja meinem Vater nahe, dann fühle ich mich verbunden mit ihm. Und dann hat er vielleicht, Gott verdammt, das tut weh, Gott verdammt. Und dann in dem Moment, wo der Sohn das sagt, packt der Mann, der über 100 Mal im Tag dieses Wort braucht, hebt ihn aus der Badewanne und schlägt ihn zusammen. Der hat geweint.
Der muss ja auch weinen, oder? Das ist ja wahnsinnig. Der wollte ja nahe sein, oder?
Also, das sind so irrsinnige Momente. Und der wurde selber cholerisch und auch zerstört, sehr viele Beziehungen kaputt gemacht. Er war auch in sich gebrochen, bis er eben auch sah, dass das ein wichtiger Auslöser war, diese Gottverdammte-Geschichte. Sehen Sie, das ist sehr wichtig, oder? Dass diese Gefühle, diese Trauer in der Empörung auch zuzulassen. Wichtig ist, dass wir das nicht mehr transgenerational weitergeben, als Gefühl, dass wir zeigen unseren Kindern und Mitmenschen, wir dürfen diese Gefühle, die sind da, das ist Lebendigkeit, anders leben, als wir es vorgelebt bekamen, von einem cholerischen Vater zum Beispiel. Wir können das stoppen über Psychotherapie oder Gespräche und nicht mehr weitergeben. Und man muss miteinander versuchen zu reden, weil sonst ist man wieder nur auf einer Seite der Selbstgerechtigkeit gegenüber anderen Menschen.
Schließe täglich zu einer Tageszeit, die dir am besten erscheint, die Tür hinter dir ab und werde 15 Minuten lang wütend. Aber lass es nicht heraus. Wenn du im Magen Spannung spürst, zieh den Magen ein. Wenn du spürst, dass sich die Schultern verspannen, spann sie noch weiter an. Lass den ganzen Körper so verspannt sein wie nur möglich. Heize dich 15 Minuten lang richtig auf, bringe die Wut zum Siedepunkt, stelle dir einen Wecker und wenn er klingelt, gib dein Letztes. Sobald er aufhört zu klingeln, setze dich still hin, schließe die Augen und beobachte einfach, was geschieht. Entspanne den Körper. Aus dem Meditationsführer von Osho.
Psychologen zählen Wut zu den Grundemotionen des Menschen, die genauso zu ihm gehören wie Freude, Trauer oder Angst. Eine Welt ohne Wut gibt es also nicht.
Wir Deutschen haben Probleme, unsere Gefühle zu zeigen. Aber mich persönlich hat es besonders hart getroffen, denn meine Eltern sind Intellektuelle. Ja, danke für die spontane Betroffenheit. Das Problem ist halt immer nur intellektuell, die wollen halt alles mit dem Kopf lösen. Ne? Wenn mein Vater eine Autopanne hat, dann bleibt er erstmal 2 Stunden sinnierend im Wagen sitzen und fragt sich, was hätte Nietzsche jetzt getan? Du auch, ja. Ich sage immer nur, Papa, Nietzsche hätte gesagt, Gott ist tot, also ruf den ADAC. Versteht er nicht. Alles mit dem Kopf regeln, ne? Pubertät. Ich stehe vor meinem Vater, ja. Mein Sohn, du bist jetzt in der Pubertät, sei ein braver Junge und tritt mir gegen das Schienbein. Hä? War das jetzt meine Rebellion? Ja, das war sie.
Moritz Netenjakob in seinem Bühnenprogramm Multiple Sarkasmen. Der Autor und Kabarettist hat in eine türkische Großfamilie eingeheiratet.
Was ich so beobachtet habe in der türkischen Kultur, dass die meisten Menschen da einen viel direkteren Zugang zu ihren Emotionen haben. Die Wut kocht sehr schnell hoch, ist auch dann schnell wieder unten. Bei uns in Deutschland, wir haben doch einen sehr gefilterten Zugang zu unseren Gefühlen. Wir versuchen das immer erstmal mit dem Kopf zu bearbeiten, was extreme Vorteile hat, weil es vermeidet oft Schlägereien. Aber es hat den Nachteil, dass wir halt viel mehr Magengeschwüre haben. Ich finde ja immer, der Kölsche und der Türke haben viele Gemeinsamkeiten. Weil da habe ich tatsächlich mal zum Thema Wut super erlebt. Und zwar habe ich ihn eingeparkt und habe den Wagen vor mir, so französisch, nur so leicht an der Stoßstange touchiert. Und da sprang ein Typ, ein Kölscher mit Schnurrbart, wie man ihn sich vorstellt. Ey, du Arschloch, was soll das hier? Hier ist ein Kratzer. Ich rufe jetzt die Polizei. Blablabla. Und kochte sofort auf 180 hoch. Und ich sagte, guck mal hier, ihr Kratzer ist da oben. Meine Stoßstange ist da unten. Das kann ich gar nicht gewesen sein. Ah nee, hast du recht. Das war genau, wie ich es auch von Türken auf kenne. Das kocht sehr schnell hoch und ist aber auch sehr schnell wieder unten. Da sind die Kölschen und die Türken sich relativ nahe. Deswegen fühlen sich, glaube ich, Türken auch in Köln sehr wohl. Ich persönlich versuche meine Wut immer im Fußballstadion rauszulassen. Das ist eine tolle Gelegenheit, die ich nur weiterempfehlen kann, seine Wut dann auf den Schiedsrichter zu projizieren und dann rumzubrüllen. Und das geht dann bei 50.000 Leuten im allgemeinen Lärm unter. Man kann sich mal so richtig befreien.
Es färbt halt doch ab, wenn man intellektuelle Eltern hat. Und dann wird man irgendwann total einsam. Zum Beispiel beim 1. FC Köln in der Südkurve. Die anderen Fans um mich herum alle so, musst du mal scheißen und hast kein Papier, ja, dann nimm die Fahne von Schalke 04. Und ich nur so, Moment, Leute, in dem Lied steckt aber ein Denkfehler. Hä? Ja, für die Aktion müsst ihr doch erstmal Schalke-Fahnen kaufen. Das Geld fließt doch direkt in deren Vereinskasse. Wenn jetzt jeder FC-Fan nur 10 Schalke-Fahnen kauft, macht das bei 100.000 FC-Fans mehrere Millionen Mark in deren Vereinskasse. Wenn die sich dann davon teuren Brasilianer kaufen, der Köln anschließend in die zweite Liga schießt, nur weil ihr zu blöd seid, rechtzeitig Klopapier zu besorgen, dann kommt bloß nicht heulen zu mir angekrochen. Ja, ich war sehr beliebt in der Südkurve. Oder die anderen Fans wieder so,
Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Ey, warum singst du nicht mit?
Ja, ich weiß nicht, wo sein Auto steht.
Wut spielt insofern in Unternehmen oder überhaupt im Leben eine Rolle, dass es eigentlich im Westen nicht vorkommt. Wenn wir jetzt Wut weiterfassen und sagen, es geht um Emotionen, dann leben wir in einem Kulturkreis, der Emotionen eher unterdrückt und kontrolliert.
Die Meditationslehrerin Dvariko Pfeiffer. Die studierte Arbeitswissenschaftlerin und Soziologin führt Gesundheitsprojekte in Unternehmen durch und untersucht in einer Studie die Wirkung der dynamischen Meditation. Eine aktive Meditationsform, bei der in einer Phase alle Gefühle ausgedrückt werden dürfen, auch die Wut.
Es gibt ein Reizreaktionsschema, was wir internalisiert haben durch unsere Erziehung, durch Eltern, Lehrer, soziales Umfeld. Und dann springen wir darauf an und es läuft einfach, wie es läuft. Und über die Meditation, dass wir das so wie aus einer Vogelperspektive uns betrachten können, aus einer Metaebene heraus, dann bekommen wir eine Distanz zwischen dem Impuls von außen und unserer ursprünglichen Reaktion darauf. Wir brauchen nicht wie ein Automat anzuspringen, sondern die Distanz ermöglicht uns eine freie Entscheidung. Wollen wir das jetzt oder wollen wir es nicht? Das macht die Souveränität im Handeln aus und auch eine größere Authentizität.
Erste Phase. Atme so schnell und heftig, wie du kannst. Und dann noch heftiger, bis du nur noch atmen bist.
Montag früh, 7 Uhr im Osho-Uta-Institut in Köln. In dem spirituellen Zentrum werden Meditationen und Therapien im Geiste von Osho angeboten. Der indische Philosoph und Guru war bis zu seinem Tod im Jahr 1990 auch unter dem Namen Bhagwan bekannt. Doch man muss kein Anhänger sein, um das Angebot des Instituts nutzen zu können. Etwa 15 Männer und Frauen stehen in weitem Abstand voneinander entfernt in einem Raum, den nur ein mattes Licht erleuchtet. Sie haben Jeans, Anzug und Kostüm getauscht gegen Sportbekleidung.
Ich selber habe mehrere sehr schwere Lebenssituationen gehabt, die ich einfach bewältigen musste, wo es um Tod ging und um schwere, lange Krankheiten, wo ich funktionieren musste. Als ich dann alleine am Grab stand, wenn Freunde dann sagten, aber denk dran, Haltung bewahren. Also Haltung bewahren war wichtiger als Gefühle zu zeigen. Und das ist kein Einzelfall, sondern ist ein Beispiel der Konditionierung für den westlichen Menschen. Und ich kannte die dynamische, ich praktiziere die seit 89 regelmäßig. Da bin ich aber angefangen und habe 40 Tage am Stück jeden Morgen die dynamische gemacht und konnte dadurch einfach das loswerden, was sich im Körper gesammelt hat.
Zweite Phase. Explodiere. Lasse alles raus, was raus will. Werde total verrückt. Schreie, brülle, weine, hüpfe, schüttle dich, tanze, singe, lache, tobe oder wälze dich auf dem Boden herum. Halte nichts zurück. Halte deinen ganzen Körper in Bewegung.
Und das konnte ich genau erleben. Also ich bin nicht nur mit der Trauer konfrontiert worden damals, ich bin auch an Punkte gekommen, wo ich einfach wütend war, dass derjenige gegangen ist, mit dem ich so viele Jahre da zusammengelebt habe. Also so Wut auf das Schicksal, Wut auf mich, dass ich es nicht hatte verhindern können. Und das aber ausdrücken zu können, war ein wunderbarer Akt der Befreiung.
Lass nicht zu, dass dein Kopf sich einmischt. Sei total, sei mit ganzem Herzen dabei.
Wenn wir mal geschichtlich gucken, dann fußen ja alle Meditationstechniken, die es gibt, sei es jetzt ein Mantra oder sei es eine Atemmeditation, auf der buddhistischen Vipassana-Meditation, der Einsichtsmeditation. Wir nehmen wahr, was mit uns los ist. Wir beobachten den Atem oder die Gedanken. Und der indische Philosophieprofessor Osho war ein großer Mystiker und hat 1964 diese aktive Meditation entwickelt. Und ich finde die sehr genial, weil sie diese östliche Weisheitslehre mit der Achtsamkeit verbindet mit der westlichen Psychologie, die damals aufkam. Dann hat er gewusst, wir müssen aktive Elemente bringen, damit das rausgelassen wird. Stichwort der kontrollierte Westen. Während der Osten, aus dem er kommt, aus Indien, eher die Kultur des Lassens, der Hingabe, des Weiblichen kultiviert hat über die Jahrtausende.
Dritte Phase. Springe mit erhobenen Armen auf und ab und rufe dabei das Mantra Hu, Hu, Hu so tief aus dem Bauch heraus wie nur möglich.
wir springen wie die Verrückten hoch und runter. Und dieses Hu soll sein wie ein Ping-Pong-Ball innerhalb von 10 Minuten. Und mitten in diesem Hu, in diesem Springen, kommt ein Stopp.
Stopp!
Vierte Phase.
Und dann bleiben sie stehen, so wie sie stehen. Vielleicht sind die Knie gerade eingeknickt und trotzdem frieren sie ein. Und dann stehen sie und da kann dann das Mystische sozusagen über sie kommen. Wenn wir es anders ausdrücken, kann es zu transpersonalen Erfahrungen kommen. Transpersonale ist das Gefühl, geschützt und geborgen zu sein. Ein Gefühl von innerem Frieden, von Gleichmut, von Gelassenheit, auch von Glück. Und aber insbesondere ein Gefühl der Verbundenheit mit etwas größerem Ganzen. Es ist dieses Gefühl der Einheit. Wir leben ja in einer dualen Welt, deshalb ist auch die dynamische so spannend, weil die auch dual ist, von Aktion auf Hingabe. Also was mich daran begeistert, das war eben auch die These, dass der Weg selber in eigener Hand liegt und sagt, ich habe jetzt alles getan. Das Göttliche tritt ein, wenn du alles getan hast.
Fünfte und letzte Phase. Gehe mit der Musik, tanze, drücke deinen Dank an die Schöpfung aus und nimm dieses Glücksgefühl mit in den Tag.
Es ist 8 Uhr. Duschen, anziehen, ein Kaffee in der Bäckerei nebenan. Die Farben wirken stärker, die Welt bunter. Ein Gefühl von Frische und Kraft und von einer großen Nähe und Verbundenheit zu anderen. Schmerz, Trauer, Wut, aber dann auch Freude, Verspieltheit, Verrücktheit, Tanz. Und die tröstliche und zugleich klare Erkenntnis, jeder Mensch hat dieses Repertoire, diese große Farbpalette von Gefühlen, Bedürfnissen und Sehnsüchten in sich.
Wut ist ja kein Kunstprodukt. Wut ist da und wenn sie rausgelassen wird, ist sie auch weg. Wenn wir uns Choleriker ansehen, die haben vielleicht den Vorteil, dass sie tatsächlich die Wut auch einfach so rauslassen können. Die ist aber häufig ja gegen jemand anderen gerichtet. Der Vorteil in dieser Meditationspraxis liegt ja darin, dass es nicht an jemanden anderen geht. Wir projizieren nicht mehr unser Elend nach außen. Wir gucken uns an, was passiert bei uns selber und agieren das aus und dann ist es auch gut. Energie geht nicht verloren. Die andere Seite von Wut ist diese Glückseligkeit, ist diese Gelassenheit. Neid ist dieser innere Frieden.
Wut ist Würze. Wut ist Vitalisierung. Wut gibt Kraft zum Handeln, zum Neuanfang. Wut ist wie Chili. Zu viel macht das Essen kaputt. Wo Wut ist, ist Kreativität gefragt. Das Licht des Bewusstseins.
Einst fragte ein Zen-Schüler seinen Meister, wie schaffe ich es, mich nicht mehr über den Egoismus meiner Mitmenschen zu ärgern? Der Zen-Meister antwortete, stell dir vor, du gehst durch einen sonnigen Park. Es ist früh am Morgen, ein Vogel gleitet über den See, landet auf der Bank vor dir und stimmt sein Lied an. Versunken lauschst du dem Gesang. Plötzlich rempelt dich jemand an. Schmerz schießt in deine Schulter, Ärger flutet deinen Geist. Du blickst dem Rempler ins Gesicht und siehst, dass seine Augen völlig weiß sind. Du erkennst, ich zürne einem Blinden und deine Wut verschwindet. Mitgefühl kommt auf. Zudem scheint er sich auch wehgetan zu haben. Das ist der Trick. Du musst dir bei einem Ärgernis sagen, dass der Mensch blind ist oder taub, je nachdem. Dann nimmst du dem Fall die Schuld und kannst deinen Geist in Ruhe halten. Denn fast nie wird dir ein Mensch absichtlich Leid zufügen. Er hat nur seinen eigenen Vorteil im Blick. Die bitteren Früchte seiner Tat übersieht er einfach.
Wut über ein explosives Gefühl. Ein Feature von Sabine Fringes. Es sprachen Susanne Petzold und Florian Seiger-Schmidt. Ton und Technik Ernst Hartmann und Roman Weingart. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018.
Diese Sendung enthielt Ausschnitte aus dem Bühnenprogramm Gernot Hassknecht, Jetzt wird's persönlich von Hans-Joachim Heist und aus dem Bühnenprogramm Multiple Sarkasmen von Moritz Netenjakob.